Wisst ihr, ich habe so nachgedacht gestern noch, diese Predigt sollte ja vor 2 Wochen kommen und dann kamen wir in Quarantäne, ob die heute eigentlich noch passt. Wir haben, also ich stelle das bei mir fest und höre das auch von anderen, vielleicht kennst du dieses Phänomen auch. Manchmal kriegen wir Sorgen, weil irgendetwas passiert bei uns auf der Welt und kurze Zeit später hat man sich schon fast dran gewöhnt. Und dann interessieren uns wieder andere Dinge. Man gewöhnt sich sogar an Corona. Manchmal nicht, manchmal kann man sich drüber aufregen und manche Tage ist es schon fast normal. In Europa tobt ein Krieg. Und irgendwann verfolgt man es nicht mehr so intensiv in den Medien. Manche haben vielleicht engeren Kontakt, dann ist es wahrscheinlich anders, aber ich denke, eine Sache beschäftigt uns doch immer wieder. Es wird wiederkommen. Wir werden wieder Tage haben, wo wir uns Sorgen machen um die Zukunft. Vielleicht auch, weil was ganz privat, persönlich im Leben oder auf der Arbeit passiert ist, in der Familie, in der Nachbarschaft oder so. Irgendwann kommt es sowieso wieder. Vielleicht bist du auch heute gerade und voll Sorgen und voll Not und hast vielleicht Zukunftsängste. Vielleicht nicht, dann kann man sich das ja mal ganz nüchtern vor Augen führen. Der Herr Jesus sagt ja in Johannes 16 zum Schluss seiner sogenannten Abschiedsrede, sagt er seinen ganz engen Jüngerkreis Folgendes. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Übersetzer gibt ja an, das kann man auch mit Bedrängnis, kann man auch mit Angst oder Not übersetzen. Und es ist leider etwas völlig Normales, auch für uns heute, dass wir immer wieder mal Angst haben oder in Nöte kommen. Oder eine andere Stelle, wo der Herr Jesus sagt, in Lukas 21, die hätte er ja heute sagen können, würde ja noch besser passen. Das sagt er ja auch über unsere Zeit heute in Lukas 21. Ich lese mal ab Vers 25 ein paar Verse. Dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sterne geschehen und auf der Erde wird Bedrängnis der Völker in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und seines Wogenschweiß herrschen, in dem Menschen vergehen vor Furcht und in banger Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden, denn sogar die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten. Und hierauf wird man den Menschensohn in den Wolken kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Und wir merken ja schon, dass das in kleinen Dingen beginnt. Die werden immer intensiver. Mit wann hatten wir das denn zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, dass wir eine Krise haben, eine Gesundheitskrise mit einer Wirtschaftskrise kombiniert, mit einer sozialen Krise kombiniert und dann haben wir noch nebenan einen Krieg. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hatten. In den 90ern hatten wir einen Jugoslawienkrieg, aber da hatten wir nicht so eine Pandemie. Also es passiert hier was und wir haben manchmal, ist es auch verständlich, wenn wir uns Sorgen machen. Oder wenn Krankheit in die Familie kommt, irgendeine schlimme, oder wir den Arbeitsplatz verlieren oder sonst irgendwas passiert. Oder vielleicht ist man selbst von Krankheit betroffen. Ich möchte einen Psalm heute lesen, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. Das ist der Psalm 138, das ist ein Psalm von David. Und wenn ich richtig informiert bin und der Theologe auch richtig informiert war, dann schreibt David diesen Psalm, als er mittlerweile schon König war. Also da hat er schon einiges erlebt. Das ist jetzt nicht der junge Mann, der vielleicht den Psalm 23 geschrieben hat, sondern der ist jetzt schon erfahrener. Der hat schon so eine oder andere Sache erfahren. Er wurde von seinem Vorgänger wurde er verfolgt. Hat oft im Tod ins Auge gesehen, hat Ungerechtigkeit erlebt und der schreibt diesen Psalm. Psalm 138 von David. Danken will ich dir, Herr, von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Vor deinem heiligen Tempel will ich anbeten und deinen Namen preisen wegen deiner Gnade und Treue, Denn über deinen ganzen Namen hinaus hast dein Wort du groß gemacht. An dem Tag, als ich rief, da hast du mich erhört, hast mir Mut verliehen, in mein Herz kam Kraft. Danken werden dir, Herr, alle Könige der Erde, wenn sie hören die Worte deines Mundes und werden singen von den Wegen des Herrn, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Denn der Herr ist erhaben und sieht doch den Niedrigen, den Stolzen aber erkennt er schon von Ferne. Wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandle, erhältst du mich dennoch am Leben. Du streckst deine Hand aus gegen den Zorn meiner Feinde und deine Rechte hilft mir. Der Herr wird es für mich vollenden. O Herr, deine Gnade währt für immer. Lass das Werk deiner Hände nicht fahren. Ich finde, am Anfang steht etwas, was man sehr gut überlesen kann, ohne sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, weil wir so sehr, vielleicht abgestumpft sind. Ja, am Anfang steht, danken will ich dir, Herr, von ganzem Herzen. Und ich denke nicht, dass David hier einfach nur poetisch was schreiben wollte, das sich schön anhört. Ich denke, der hat das so gemeint. Von ganzem Herzen will er dem Herrn danken. Von ganzem Herzen, wirklich, was in ihm tief drin bewegt es ihnen, Gott zu danken. Wie ist es bei dir und bei mir, wenn wir beten, wenn wir Gott danken? Bewegt uns das wirklich, wenn wir darüber nachdenken, zum Beispiel, was er für uns getan hat? Die Formulierung, die ich jetzt gebrauche, die habe ich geklaut, aber ich finde die so wunderbar. Jemand sagte mal, dass Jesus sich für uns an unserer Stelle nackt bei fast Minusgraden zu Tode foltern ließ am Kreuz. Und das ist furchtbar. Und das hat er für uns getan. Neben der ganzen Erschütterung, die man dabei vielleicht hoffentlich noch hat. Aber bewegt uns das zur tiefen Dankbarkeit? Dass er uns errettet hat, dass er uns befreit hat vom Zorngericht Gottes mit seinem eigenen Tod, dass er die Strafe für uns getragen hat? Wie ist das, wenn du und ich Gebetserhörungen haben, wenn Gott tatsächlich mal dein oder mein Gebet erhört hat? Sind wir dann wirklich von Dankbarkeit erfüllt im Herzen? Bewegt uns das? David sagt weiter, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Da gibt es verschiedene Vermutungen, was das so sein kann, ob es die heidnischen Götter sind oder die Könige, die heidnischen, die für diese Götter stehen, die für diese Kulte stehen oder diese Religion. Vielleicht sind es Regierungen oder Engelmächte. Ist vielleicht gar nicht so wichtig, denke ich. Denn ich denke, was hier interessant ist, ist, dass David sich nicht schämt, das öffentlich zu tun. Sich öffentlich zu seinem Gott zu bekennen, der ihn bewahrt hat, der ihn errettet hat und ihm die Ehre dafür zu geben, ihm zu Lob singen, ihm das Lob zu geben, das ihm wirklich gebührt. Dafür schämt sich David nicht. Vor deinem heiligen Tempel will ich anbeten und deinen Namen preisen wegen deiner Gnade und Treue. Denn über deinen ganzen Namen hinaus hast dein Wort du groß gemacht. Ich fand es interessant, wie Luther das mal übersetzt hat. Er hat den Anfang nicht übersetzt, dass er anbeten will, sondern dass er vor Gott niederfällt. Und das ist die Haltung des Gläubigen. Das ist die Haltung des Christen. Es ist heute nicht mehr für uns üblich, dass wir überhaupt vor jemand niederfallen. Könige haben wir hier nicht mehr. Aber was ist mit unserer Einstellung im Herzen? Sehen wir noch diesen großen Gott, vor dem wir uns zu fürchten haben, auch als Christen, sollen wir uns immer noch fürchten, diesen Gott? Welche Haltung ist das, diese anbetende Haltung, die wirklich vor Gott niederfällt? Vor diesem großen, gewaltigen Gott? Und in welche Richtung geht das hier, das Anbeten? Vor deinem heiligen Tempel. Ich denke, wer die Bibel aufmerksam liest, weiß, dass der heilige Tempel von damals ein Schatten auf die Gemeinde ist. Also Richtung Gemeinde, Richtung den anderen Gläubigen, die anderen Christen, die Gott auch errettet hat, die auch an Jesus Christus gläubig geworden sind. Da ist das Lob Gottes zu Hause. So sollte es zumindest sein. Und dann steht hier weiter, und deinen Namen preisen. Das ist ein schönes altes Wort, preisen. Das bedeutet so viel wie, dass man die Vorzüge einer Person oder Sache begeistert hervorhebt, dass man sie rühmt, dass man sie lobt, dass man sie anpreist. Schaut, wie groß unser Gott ist. Er hat uns bewahrt, er hat unsere Gebete erhört, er hat uns errettet von unseren Sünden. Und das immer mit Vers 1 verbunden, von ganzem Herzen. Das ist das, was bei uns hier in der Gemeinde unbedingt zu Hause sein muss. Ich denke, das haben wir, aber ich denke, es darf noch viel tiefer werden. Diese Dankbarkeit Gott gegenüber, dass er das getan hat. Und deinen Namen preisen wegen deiner Gnade und Treue willen. Und es ist ganz einfach das, was ich eben schon sagte, die Errettung vor allen Dingen, dass er uns errettet hat von unseren Sünden. Dass der Herr Jesus sich nicht zu schade war, wie man das so schön formuliert, nicht zu schade war, Mensch zu werden, sich zu Tode foltern ließ. Wie es im Philipper steht, dass er nicht wie einen Raub, wie ein Diebesgut festhielt, Gott gleich zu sein, sondern dass er einen menschlichen Körper angenommen hat und gestorben ist für uns. Und dann steht hier weiter, denn über deinen ganzen Namen hinaus, also viel mehr als wir das schon vielleicht wissen, dass Gott groß ist, noch viel mehr hat er getan. Und sein Wort, seine Verheißung hat er groß gemacht, die hat er erfüllt. 1. Korinther 10, Vers 13. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, es hat euch bisher noch keine andere als menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine Zusage, auf die können wir uns verlassen. Entschuldigung. Und zwar nicht nur so, dass Gott das so gerade so erfüllt, dass wir es vielleicht gerade so noch schaffen, sondern Gott ist da und er gibt uns die Kraft, dass wir es gut meistern können, wenn ich es mal so formulieren darf. Dass wir nicht so gerade durchkommen, sondern er ist da und steht bereit mit dieser Kraft. So wie es hier steht, hast dein Wort groß gemacht. Über deinen ganzen Namen hinaus, über das, was wir überhaupt verstehen können. Und sie wird nicht zu schlimm sein, diese Versuchung. Gott passt darauf auf, dass das, was dir und mir im Leben begegnet, also den Gläubigen, die ihm ihr Herz, ihr Leben übergeben haben, da passt er darauf auf, dass es nicht zu schwer wird. Darauf können wir uns verlassen. Es wird nicht zu schwer. Dass es schwer wird, ist keine Frage. Da möchte ich noch einen wichtigen Vers zu lesen aus dem Buch Klagelieder. Auch von einem Mann geschrieben, vom Jeremia. Der wusste, was Not ist, was Leid ist und was Schwierigkeiten ist. Und dann steht in Klagelieder 3, Vers 22, die Gnadenerweisungen des Herrn sind es, dass wir nicht aufgerieben sind, denn seine Erbarmen ist noch nicht zu Ende. So ein Vertrauen hatte dieser Jeremia. Also das ist, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das ist wahrscheinlich der Mann Gottes, mit dem möchte niemand tauschen. Der hat es echt schwer gehabt. Der musste wahrscheinlich eine der schlimmsten Botschaften dem Volk Israel bringen. Dafür haben sie ihn noch manchmal zusammengeschlagen. Also dem geht es wirklich schlecht. Und er sagt, dass wir nicht aufgerieben werden, dass wir nicht kaputt gehen. Das liegt an den Gnadenerweisungen des Herrn. Nicht nur, dass er es zusagt, sondern er tut es tatsächlich. Er steht uns bei. Darauf können wir uns verlassen und das dürfen wir einfach, wenn es uns schlecht geht, wenn es dir vielleicht jetzt gerade schlecht geht, dann darf man das einfach im Vertrauen annehmen. Und dann wirkt es. Wir müssen nicht bestimmte Methoden anwenden, sondern wir müssen ihm vertrauen, dass er es tut. Wir können Trost nicht produzieren, sondern wir müssen das im Glauben, im Vertrauen annehmen. Dass seine Gnaden, ich müsste mal so formulieren, seine Gnadenbeweise und jeder Gläubige, der schon ein paar Jahre gläubig ist, ich denke, der hat was erlebt, wo er sagt, da hat Gott mir geholfen. Da ist was passiert. Und wenn er es schon mal gemacht hat, warum sollte er es nicht wieder tun? Und dann diese berühmte Stelle, Epheser 3, Vers 20. Um das nochmal zu bekräftigen, was wir hier gelesen haben, Psalm 138, Epheser 3, Vers 20. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, über die Maßen mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Und das schreibt hier auch ein Mann, der hat das auch als Wort Gottes empfangen, aber der Paulus hat das auch erlebt. Er hat wirklich Drangsal gehabt. Der hat wirklich, also ich benutze mal dieses schwache, moderne Wort, aber der hat wirklich Stress gehabt im Leben. Den er nicht hätte haben müssen. Aber er hat es angenommen, er ist auf Gott eingegangen, er hat ihm sein Leben gegeben, er hat vertraut, dass Jesus Christus ihn rettet und hat das den Menschen gesagt. Und dafür hat er mit seinem irdischen Wohlergehen zahlen müssen. Und er sagt, aber er hilft durch. Er gibt Kraft und Gnade und auch Bewahrung, wenn er das möchte, mehr als wir uns das vorstellen können. Das hält Gott immer bereit. Darauf können wir uns verlassen. Darauf sollten wir uns verlassen. Und vielleicht sollten wir das auch zu unserer Einstellung machen, dass das so ist. Dass wir vorbereitet sind für die Nöte, die uns noch sicher begegnen werden. Denn da ist die Bibel ja sehr eindeutig in Apostelgeschichte 14. Wieder Paulus. Paulus ist auf der ersten Missionsreise und geht nochmal rückwärts den ganzen Weg zurück durch die Städte, wo er war. Und steht da so wunderschön in Apostelgeschichte 14. Und sie ermutigten er und Barnabas, diese frisch Bekehrten, mit diesen Worten, dass jeder, der ins Reich Gottes eingehen möchte, Bedrängnis erleiden wird. Das ist mal ein Trost. Aber Gott tröstet ja nicht mit leeren und hübschen Worten, sondern Gott sagt uns auch das, was Realität ist. Und wenn du Christ bist, vielleicht kennt ihr diese Frage, lohnt sich ein Leben mit Gott? Ja und nein. Es lohnt sich auf jeden Fall für die Ewigkeit und das überwiegt alles. Aber auf dieser Erde hast du Stress. Aber nicht allein. Aber nicht allein, denn Gott ist da. Und dann lesen wir hier in Vers 3, am Tag, als ich rief, da hast du mich erhört, hast mir Mut verliehen, in mein Herz kam Kraft. Andere übersetzen hier, du hast mir geantwortet. Gott überhört nicht unser Gebet. Der hört das, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Auch wenn du und ich beten in unserer Not und vielleicht völlig verzweifelt sind. Und man fühlt überhaupt nichts. Und das Beste ist vielleicht, was du fühlst, ist, dass in der WhatsApp-Gruppe, der Gebetsgruppe in der Gemeinde steht, dass andere für dich beten. Aber Gott hört trotzdem, und das ist noch viel größer, das ist wunderbar, wenn du diese Gebetsunterstützung von den anderen Geschwistern hast, aber das viel Größere ist, Gott hat dir zugehört. Und er hat dir sehr aufmerksam zugehört. Und er antwortet, er hört darauf, was wir beten. Der lässt es nicht einfach so im Äther verschwinden, das Gebet, sondern er nimmt es ernst. Und früher sagte man immer, heute höre ich das kaum noch, vielleicht kriege ich es einfach nur nicht mit. Aber kennt jemand die Telefonnummer vom Himmel? 5015. Psalm 50, Vers 15, 5015. Kann man sich schön merken. Und es steht, jetzt kriege ich den Anfang nicht hin. Das ist das typische Predigerproblem. Ne? Und rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. So ein kleiner Satz, nicht gewaltig, nicht schön gewaltig ausformuliert. Ganz einfach, rufe mich an. Deswegen dieses Bild vom Telefonnummer zum Himmel. Aber nehmen wir es mal ohne Moderne, ohne Telefon. Wir dürfen zu Gott rufen in der Not. Und er sagt uns zu, ich werde dich erretten. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir und bei mir in der Zukunft aussehen wird, die Errettung. Ich habe keine Ahnung, ob er vielleicht am Ende nur unsere Seele rettet oder ob er uns wirklich auch körperlich aus seiner Not herausholt. Aber er wird eingreifen. Das tut er. Und darauf sollten wir vertrauen. Von vornherein. Und dann steht hier, in mein Herz kam Kraft. Die anderen übersetzen hier in meine Seele. Dann kriegt man wieder Mut, weiterzugehen. Auch wenn eine Krankheit nicht gleich weg ist oder eine Bedrohung oder sonst was. Aber man hat den Mut, den nächsten Schritt trotzdem zu machen. Dann entwickelt man die Kraft, doch noch weiterzugehen. Dann hat man, wenn man es vielleicht modern sagen will, einen neuen Antrieb, weiterzuleben, nicht aufzugeben, seine Aufgabe zu tun. Dann kann man auf einmal durchhalten. Das ist das, was die Bibel manchmal als Geduld oder Langmut bezeichnet, je nach Übersetzung. Das meint, dass man etwas aushält auch, dass man auf einmal die Kraft hat, eine Not auszuhalten, dass ich nicht zerbreche und am Boden liege. Und das sagt uns Gott zu. Und ich denke, wenn jemand in diesem Universum wirklich vertrauenswürdig ist, und er ist es, ihm können wir vertrauen, dass er es tut. Und dann steht hier weiter so ein interessanter Vers oder so eine Zeile. Danken werden dir, Herr, alle Könige der Erde, wenn sie hören die Worte deines Mundes. Und sagen du und ich, tun sie doch gar nicht. Die treten doch alles mit Füßen im Moment. Alle Werte und Gebote, die Gott gibt, die werden dann noch per Gesetz geschützt, wenn man es übertritt. Tun sie doch gar nicht. Ja, heute noch nicht. Lesen wir aus einem anderen Psalm, was aus dem Psalm 22. Das ist ja einer der berühmten Psalme, der beiden Psalme, wo es um die Leiden Jesu Christi geht. Und dann steht da am Schluss, der Teil, wo man dann oft nicht mehr hinkommt beim Lesen, dann steht da am Schluss in Vers 30, Psalm 22, Vers 30, es werden essen und niederfallen alle Großen der Erde, vor ihm die Knie beugen, alle, die in den Staub sinken. Und wer seine Seele nicht am Leben erhalten kann. Also es ist ein Ausblick auf die Zukunft, nachdem es darum ging, dass der Sohn Gottes gelitten hat. Ein Ausblick auf die Zukunft. Und mir kommen dann immer gleich Philipper 2 in den Sinn. Das ist immer das, was dann gleich ist. Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen Trost, wenn man als Christ in dieser Welt lebt und du hast immer den Eindruck, die halten nicht eh alle für dumm. In Philipper 2, Vers 10, ich lese mal ab 9. Philipper 2, Abvers 9. Daher hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht, also Jesus, und ihm den Namen gegeben, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie all derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, und damit meine ich jetzt nicht, dass er wann auch immer die Gemeinde abholt, sondern wirklich auf die Erde wiederkommt, das sagt er ja selber, oder lässt es seine Boten, seine Engel sagen bei der Himmelfahrt zu den Jüngern, dass dieser Jesus Christus wird wiederkommen, wie man leibhaftig auf die Erde. Und dann wird's passieren. Dann sind wir nicht mehr die Dummen, denn dann sehen alle, dass die Bibel recht hatte, dass Jesus von Nazareth recht hatte und dass er nicht nur ein Mensch war. Das wird passieren. Auch wenn es sich heute nicht so anfühlt, wenn man eher der komische, zurückgebliebene Gläubige ist, der noch konservativ genannt wird oder so etwas. Nein, er wird Recht behalten. Und das werden alle bekennen, steht da. Alle werden es einsehen müssen, dass es so ist. Und dann der nächste Vers in unserem Psalm 138. Und werden singen, also die Könige der Erde, und werden singen von den Wegen des Herrn, denn groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Und da fällt mir gleich wieder auf, sagt, ja klar, der Sänger, der liebt das natürlich, aber es geht schon wieder um Singen. Ist euch das aufgefallen? Das kommt zweimal hier in 8 Versen vor, es wird gesungen. Das Lob Gottes wird gesungen. Es ist wohl für Gott ein wichtiges Ausdrucksmittel, das wir nutzen sollten, um seinen Lob groß zu machen. Sagt er doch an anderen Stellen in den Psalmen, alle Welt soll Lob singen. Jeder soll das tun. Jeder soll Gott loben mit seiner Stimme. Denn das ist was sehr Persönliches. Singen ist was sehr Persönliches. Jemand hat das mal in einem anderen Zusammenhang gesagt. Ich beziehe das immer auf Singen. Wenn man es zum Beispiel beruflich macht, singen heißt auf die Bühne gehen, seine Seele rausreißen und allen zeigen. Brauchst du nicht machen, kannst sitzen bleiben, keine Sorge. Aber das ist was Persönliches. Wenn ich mit meiner Stimme singe, dann drücke ich das aus, hoffentlich ehrlich, was in meinem Herzen los ist. So sollen wir Gott loben. Ganz persönlich, ganz ehrlich Gott loben. Das ist Lob singen. Das ist für Gott wichtig. Und das, hier schreibt er das, das werden sogar die Könige tun. Gottlob singen. Und dann dieser Vers, der gleichzeitig ein Trost ist, aber auch eine Warnung ist vor einem Gott, der zu fürchten ist. Vers 6. Denn der Herr ist erhaben und sieht doch auf die Niedrigen. Den Stolzen aber erkennt er schon von ferne. Gott sieht immer auf den Niedrigen, der erkannt hat, dass er ein Sünder ist, dass er Verbrechen gegen Gott begangen hat, dass er böse Dinge getan hat, den sieht er. Aber den sieht er nicht mit Verachtung, obwohl er so erhaben ist. Es steht im Psalm 51, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Dem kehrt sich Gott zu. Jemand, der ehrlich vor Gott erkennt, dass er ein Sünder ist und dass er es nicht verdient hat, gerettet zu werden oder in den Himmel zu kommen oder überhaupt in Gottes Gegenwart zu sein oder dass es ihm überhaupt gut geht. Auf den sieht Gott wohlwollend. Für den hält er immer Vergebung bereit. Für den hält er immer Trost bereit. Und für den hält er immer Gelingen bereit. Das kennen wir vielleicht im Lutherdeutsch. Luther hat mal die eine Stelle übersetzt. Im Aufrichtigen lässt es der Herr gelingen. In anderen Übersetzungen steht, er hält Gelingen bereit. Wenn wir ehrlich sind vor Gott, Also demütig. Wenn wir diesen großen Gott sehen, dann haben wir nichts anderes zu tun, als demütig zu sein. Dann hält er für uns Gelingen bereit, dann sieht er uns wohlwollend an. Aber wenn wir das nicht sind, wenn wir stolz sind, wenn wir dieses alte Wort in der Bibel, Hochmut, wir uns anmaßen, die Besseren zu sein, weil wir ja vielleicht schon immer gläubig waren, weil wir gläubige Eltern haben, weil wir so gut leben und wir haben nie böse, große, schlimme Dinge angestellt. Oder weil wir vielleicht die besondere Bildung haben, die wir genießen durften. Da ist Gott nicht nah, da ist er sehr weit weg. Und wenn Gott weit weg ist, dann wartet das Gericht. Gott ist nicht wie wir. Wir mögen es ja, wenn jemand neben uns stark und selbstbewusst ist. Gott interessiert das gar nicht. Gott will jemanden, der ehrlich vor ihm ist, der einsieht, dass er zu nichts mehr taugt. Wenn ein armer Sünder ist, da stellt er sich dazu. Und dann Vers 7. Vers 7 steht, wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandle, erhältst du mich dennoch am Leben. Das finstere Tal aus dem Psalm 23, durch das ich gehen muss im Leben. Oder dieses geflügelte Wort, das Jammertal. Diese Erde ist ein Jammertal. Deswegen sollten wir uns vielleicht ganz besonders, wenn wir glückliche Stunden haben und schöne Dinge erleben, sie ganz besonders auskosten. Dann sind wir ehrlich, davon haben wir herzlich wenig. Diese Erde ist ein Jammertal. Und wenn wir mitten durch dieses Jammertal gehen, mitten durch die Bedrängnis, durch die Not durchgehen, dann erhält er uns am Leben. Wenn Angst kommt, wenn Gefahr vielleicht kommt, er erhält uns. Er ist ganz nah dabei. Es gibt dieses Buch von diesem Missionar aus China, Archibald Glover, auf der Flucht vor den Boxern. Die Boxer waren damals, das ist eigentlich ein politischer Ausdruck, das war eine Gruppe in China, zum Ende der Macht der Engländer, als sie noch ihre Kolonie da hatten, im Weltkrieg damals. Die haben sich halt mit Gewalt erhoben gegen alles, was europäisch ist. Und der Archibald Glover hatte halt Pech gehabt, der war halt Europäer. Schlimmsten fanden sie die Katholiken, weil die ja immer in diesem Land damals immer den Engländern zugearbeitet haben und die Engländer haben die Chinesen ausgebeutet. Die haben sich halt mit Gewalt gewehrt und der Archibald Glover hat sich mit seiner hochschwangeren Frau zur Entbindung aufgemacht aus dem kleinen Dorf, wo sie gewirkt haben, wo sie gearbeitet haben, mit der ganzen Familie los und haben es versucht heimlich zu machen, dass es keiner sieht, weil es schon gefährlich für sie war. Und irgendwann kommt es dann doch zur Begegnung mit so aufgewiegelten Leuten, die zumindest Sympathie mit dieser Freiheitskämpferbewegung hatten, nenne ich die mal, und haben die mit Steinen beworfen. Um sich vorzustellen, die Frau ist hochschwanger, die ist kurz vor der Geburt, zwei kleine Kinder noch dabei. Und dann sagt er zu seinem Sohn, Junge, mach dir nichts draus, Gott ist dabei. Der ist hier bei uns. Der steht das mit uns durch. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns das Heft mal von den Missionaren, mit den Zeugnissen durchlesen. Ich denke, das ist manchmal vielleicht auch, das ist nicht unsere Realität im Moment zumindest, dass wir verfolgt werden oder dass wir irgendwo in einem fernen Land sind. Wir sind hier im Luxusdeutschland mit hohen Spritpreisen, aber trotzdem Luxusdeutschland. Wir haben Arbeit, wir haben immer noch ein Gesundheitssystem, das immer noch funktioniert. Ja, aber trotzdem haben wir auch Nöte. Das ist ja so, dass hier nichts passiert. Trotzdem werden Menschen krank, es passieren Unfälle, man verliert die Arbeit. Man gerät vielleicht in Streit mit jemandem oder sonst was. Oder du hast vielleicht wirklich mit Konfrontationen mit Ungläubigen, die dir das Leben vielleicht schwer machen, weil du Christ bist. Und dann ist Gott eben nicht weit, sondern ganz nah. Er wohnt doch in unserem Herzen. Der steht es mit uns durch. Ich habe diese wunderbare Geschichte, finde ich, aus dem 2. Mose, als Kapitel 14, als Israel, das Volk Israel vor dem Roten Meer steht und nicht weiter kann. Und hinten kommt die Armee der Philister an und sie haben Angst, ist auch klar. Und wenn Soldaten dem Rücken sind, dann hat man auch allen Grund, Angst zu haben. Ja? Und dann spricht Mose zu dem Volk und sagt unter anderem in Vers 14, 2. Mose 14, 14, der Herr wird für euch streiten, verhaltet ihr euch nur ruhig. Nicht durchdrehen, weil Gott für uns streitet, der Herr streitet für uns, der steht uns bei, das tut er. Sogar wenn es wirklich schlimm wird, äußerlich, dann ist Gott da und er kämpft für uns. Nur eins sollen wir tun, wir sollen ruhig sein. Jemand fragte mal, als die Jünger auf dem See Genezareth mit ihrem Boot waren und der Sturm kam und der Meister Jesus liegt und schläft, was wäre das Richtige zu tun in dem Moment? Auch schlafen. Wenn der Meister keine Not sieht, dann können wir auch ruhig sein. Der wird schon nicht zu lange schlafen oder seinen eigenen Tod im Wasser verschlafen. Wir können ihn auch anrufen um Hilfe. Das ist ja nichts Schlimmes passiert. Er hat dann den Sturm gestillt, aber er hat seine Jünger getadelt und sagt, ihr Kleingläubigen, wenn es schlimm wird, wir Christen, wir Gläubigen, wir Wiedergeborenen, wir dürfen ruhig bleiben, weil er uns hilft. Weil er dasteht und uns hilft. Ich denke, das ist auch was, wo man vielleicht auch seine Einstellung mal ändern muss. Ich sag's mal modern, in der Bibel steht um Buße tun. Wir dürfen uns darauf einstellen, das sollten wir unbedingt tun. Wenn es schlimm wird, können wir Gott vertrauen, dass er eintreten wird zur richtigen Zeit und wir können ruhig bleiben. Wir müssen nicht die Nerven verlieren. Und wenn es passiert ist, was ja auch vollkommen menschlich ist, dann können wir damit auch zum Herrn Jesus gehen und sagen, Herr, ich habe die Nerven verloren, obwohl du gesagt hast, brauche ich gar nicht, obwohl du doch da bist. Bitte verzeih. Und dann können wir wieder von neuem diese Kraft schöpfen, dass wir ruhig bleiben, dass wir nicht durchdrehen in der Not. Und dann steht hier weiter, du streckst deine Hand aus gegen den Zorn meiner Feinde, also selbst wenn es gefährlich wird. Und deine Rechte hilft mir. Und die Rechte des Herrn ist nicht nur ein poetischer Ausdruck, dass Gott eingreift, sondern die Rechte des Herrn ist der Herr Jesus. Er ist es, der uns rettet. Und zwar nicht nur oder auch in den schlimmen Situationen, sondern er rettet uns auch überhaupt von dem Zorngericht Gottes. Dann kommen wir wieder zurück zum Anfang. Johannes 16, 33. Habt nicht, ihr in der Welt habt ihr Angst, aber ihr müsst nicht Angst haben. Warum? Ich habe die Welt schon überwunden. Ich habe die Welt mit ihren Drohungen, mit ihren Angriffen, mit ihren Nöten, das habe ich alles überwunden. Und dann schreibt dieser Johannes, der diesen Bericht schreibt, mit der Abschiedsrede Jesu in seinem ersten Brief, im Kapitel 4, Vers 4, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube an den Herrn Jesus Christus hat schon alles überwunden. Das steht schon fest. Das steht schon fest, als der Jesus am Kreuz starb, hat er für alle unsere Sünden bezahlt. Für alle, die wir im ganzen Leben tun werden, die wir noch nicht mal begangen haben, hat er schon bezahlt, dass wir dafür nicht gerichtet werden. Und er hat auch schon alles überwunden, was an Not in unserem, was in deinem und meinem Leben eintreten wird. Und er wird uns hier durch dieses Leben durchbringen. Und es wird nicht zu schwer werden. Das können du und ich in unseren Alltag mitnehmen. Das soll ja hier keine schöne Sonntagspredigt sein, die wir uns anhören und später Amen und Halleluja sagen und dann gehen wir raus in unserem Alltag und versuchen selbst irgendwie klarzukommen. Und das können du und ich mitnehmen, dass das passiert. Und das steht hier in Vers 8, der Herr wird es für mich vollenden. Der Herr wird es für mich vollenden. Und dann möchte ich nochmal einen Vers lesen. Ich weiß, mir hat man früher mal gesagt, ich lese so viele andere Bibelverse in der Predigt, aber bitte, den schlagen wir jetzt unbedingt noch auf. Das ist auch der letzte, den wir noch zusätzlich, stimmt ja gar nicht, ich habe ja noch einen, egal. Philipper 1. Wird schon der eine oder andere genau wissen, was jetzt kommt, aber das muss jetzt einfach kommen. Ich denke, das fordert dieser Psalm eigentlich, dieser Vers, dass der Herr es vollenden wird, dass er es vollbringen wird. Da steht in Philipper 1, ich lese mal von Vers 3, dass der Satz nicht so in der Mitte einfach anfängt, von 3 bis 6. Also Paulus schreibt an die Christen in Philippi, ich sage meinem Gott Dank, so oft ich euer gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden bete, wegen der Teilnahme, die ihr an der Verkündigung des Evangeliums vom ersten Tag an bis heute betätigt habt. Ich bin ebenfalls auch guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch bis auf den Tag Jesu Christi vollenden wird. Er ist guter Zuversicht, dass der Herr Jesus dass der das gute Werk in uns angefangen hat, also der Herr Jesus mit seiner Errettung, als wir es angenommen haben, der da dieses Werk in uns angefangen hat, der wird es bis zum Schluss durchziehen, dass wir gerettet werden, dass wir tatsächlich bei ihm im Himmel ankommen. Das wird er tun. Und unbedingt wird er das tun. Unbedingt. Da können wir uns drauf verlassen. Können wir heute in den Alltag gehen, ob wir in Nöten sind oder noch nicht. Aber das können wir mitnehmen. Da können wir uns dran festhalten. Er wird das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollenden. Auch wenn wir noch nicht gut sind. Und selbst, wenn wir ehrlich sind, auch zurecht denken von uns. Es erzählte mal ein Bruder, der so in den 70ern zum Glauben gekommen ist, in den 1970er Jahren. Damals gab es unter den Christen so einen Ausdruck, sie sagten immer, sie kämen zu kurz. Und damit meinten sie, sie kommen dem zu kurz, was Gott von ihnen fordert, was Gott von uns fordert. Da haben sie, das war ihre Klage damals, das haben sie gesehen. Heute klagen die Gläubigen nicht mehr, heute sagen sie nur noch Lob. Ist auch richtig zu loben, aber sehen wir das auch, dass wir nicht dem immer gerecht werden oder vielleicht auch sehr selten gerecht werden, was Gott von uns Gläubigen fordert. Denn dass wir eine bestimmte Lebensweise einnehmen oder haben sollen als Christen, es ist ja nicht nur so, dass wir dem ungläubigen Sünder sagen, hier guck, 10 Gebote, du hast anderen Gott oder keinen Gott gehabt, du hast den Namen Gottes missbraucht, du hast die Ehe gebrochen, du hast gelogen, du hast begehrt, was dir nicht zusteht. Ja, und dann sind wir bekehrt, dann hört das ja nicht einfach so auf. Dann fängt doch der Gläubige an, anders zu leben, in den Werten Gottes zu leben, hat Gott Ansprüche. Und sie haben das gesehen, dass das nicht stimmt. Das sollten wir sehen, wir sollen demütig sein, wir sollen das erkennen. Es soll sich auch ändern. Wir haben die Verheißung, dass der Herr es für uns vollenden oder vollbringen wird. Nehmen wir das an, nehmen wir das mit. Wenn wir demnächst vor der Entscheidung stehen werden, tue ich jetzt das, was Gott will, oder ziehe ich mich dann lieber zurück? Oder sage ich meinem Nächsten was Böses? Dann können wir uns darauf verlassen, dass er es voll uns vollbracht hat, dass er es vollenden wird in unserem Leben, dann darf ich das annehmen und dann kann ich die Kraft entwickeln, das Richtige zu tun. Mir mal aufgegangen, ich denke, das ist der Schlüssel, um so zu leben, wie Gott es von uns Christen erwartet, dass wir es annehmen, dass er es tut und die Kraft daraus die Kraft entwickeln, das Richtige zu tun. Ist ja auch nicht so, dass er das einfach so macht und wir legen die Hände in den Schoß. Ne? Das ist schon ein Kraftakt, den er fordert. Aber er stellt die Kraft auch bereit, wir müssen sie annehmen und dann können wir uns richtig entscheiden. Dann können wir das tun, was er will. Und dann kommt hier der Schluss. O Herr, deine Gnade währt für immer. Deine Gnade währt für immer. Das hört nicht auf. So wie er das gute Werk vollenden wird, wird er uns immer gnädig eingestellt sein. Immer. Er ist dem Gläubigen immer gnädig eingestellt. Na, manchmal ist er auch stinksauer auf ihn, wenn er hochmütig wird. Aber sonst ist er ihm immer gnädig eingestellt, immer bereit, ihn wieder aufzubauen, immer wieder bereit zu vergeben, immer wieder bereit zu stärken. Und dann steht hier die Bitte am Schluss, lass das Werk deine Hände nicht verarren. Oder wie es noch übersetzt werden kann, lass die Werke deiner Hände nicht im Stich. Nachdem wir das alles gehört haben, wissen wir, dass er es nicht tun wird. Er lässt uns nicht im Stich. Selbst wenn es so aussieht, aber wir können uns darauf verlassen, dass er mit seiner Hilfe nicht zu spät kommt. Und dass er uns die Kraft gibt, durchzuhalten. Und jetzt den letzten Vers aus dem 1. Petrusbrief. Zum 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 10 und 11. Und hier ist ja ein Brief, haben wir von Petrus, der unter anderem davon spricht, dass Gott auch Leid benutzt, um uns voranzubringen, dass wir geistlich reifer werden. Und dann schreibt er hier am Schluss, 1. Petrus 5, Vers 10 und folgenden, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen.